Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Frau Professor Anne Weißbach, Christoph Matthias Degen-Plöger und Bernhard Fasching zum Thema funktionelle Bewegungsstörung, klinisch relevante Ansätze und ein Blick in die aktuelle Leitlinie. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute in einer Viererrunde mit Anne Weißbach, Bernhard Fasching und Christoph Degen-Plöger. Ihr seid das erste Mal bei uns und deshalb stellt ihr euch, wie das bei uns üblich ist, euch auch selber gleich nochmal vor. Wir möchten sprechen über das Thema funktionelle Bewegungsstörungen. Der Grund ist so ein bisschen, dass du, Anne, ich glaube sogar als federführende Autorin, eine rezent erschienene S2K-Leitlinie der DGN eben maßgeblich mit konzipiert hast und mit verfasst hast zum Thema funktionelle Bewegungsstörung. Wir bei Klinisch Relevant haben zum Thema funktionelle Störung ja auch ein paar Podcasts schon gemacht, mit dem Stojan Popkirov aus Bochum damals noch und mit dem John Stone, der in Schottland sitzt. Und was wir heute probieren wollen, ist so ein bisschen den Transfer von dieser theoretischen Ebene auf wirklich alltagsrelevante praktische Aspekte, die wir den Leuten vermitteln wollen, also euch Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln wollen, wie man mit solchen Patientinnen und Patienten umgeht. Wir starten aber erstmal ganz soft, dass sich jeder einmal vorstellt, damit ihr da draußen wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Und ich würde sagen, Anne, du fängst mal an und ich würde dich bitten, einmal kurz zu sagen, wer du bist, was du machst und wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist.
Ja, vielen Dank, Dietrich, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Anne Weißbach. Ich bin Neurologin aus Lübeck und beschäftige mich sowohl klinisch als auch wissenschaftlich mit funktionellen Bewegungsstörungen. Ich habe einen Hintergrund in neurologischen Bewegungsstörungen und mich haben funktionelle Bewegungsstörungen schon immer fasziniert. Einfach, weil es ein ganz tolles Krankheitsbild ist, was uns auch in der Medizin sehr schön miteinander verbindet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier zu mehreren Disziplinen sitzen.
Super. Bernhard, wie ist das bei dir?
Hallo, vielen Dank auch für die Einladung. Also mein Name ist Bernhard Fasching. Ich bin Physiotherapeut an der Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien und beschäftige mich intensiv jetzt seit 2019 mit funktionellen neurologischen Erkrankungen. Und meine erste Erfahrung, da muss ich jetzt zurückdenken, das war, ich habe in einem Reha-Zentrum gearbeitet, das war meine erste Arbeitsstelle. Das war 2009, als ich die erste Patientin mit einer funktionellen Bewegungsstörung gesehen habe. Und wir im Team waren da auch so, der Neurologe hat die vorgestellt, getestet und gesagt, okay, das ist jetzt eine funktionelle Bewegungsstörung, eine funktionelle neurologische Störung. Also er hat eigentlich nur gesagt, das ist funktionell und wir wussten da zuerst gar nicht, okay, was können wir denn damit anfangen? Und im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich sehr viele PatientInnen mit funktionellen Störungen, funktionellen neurologischen Störungen gesehen. Und auch bei uns in der Klinik gab es die Ambulanz für Neuropsychosomatik, wo Professor Müller und Birgit Ludwig federführend hier auch die Ambulanz jetzt umbenannt haben in die Ambulanz für funktionelle neurologische Störungen. Und das ist jetzt mein Tätigungsbereich, also meine Hauptarbeit auch an der Med-Uni.
Neuropsychosomatik klingt spannend. Bernhard, gibt es oder gab es sowas, Christoph, gibt es oder gab es sowas bei dir auch?
Also ich bin eher so ein bisschen durch Zufall in die Thematik eingestoßen. Also wir hatten schon immer so in den Berufsjahren als Physiotherapeut Kontakt mal zu Patienten, obwohl man das Krankheitsbild vielleicht damals noch nicht so richtig verstanden hatte. Und vor 5 Jahren durfte ich dann zusammen mit Anne Weisbach eine klinische Studie durchführen, wo wir sozusagen die Physiotherapie für funktionelle Bewegungsstörungen an Patienten im ambulanten Setting getestet haben und bin einerseits jetzt seit 5 Jahren mit der Thematik beschäftigt und dann eben auch als Mandatsträger zusammen mit Bernhard für die Leitlinie ausgewählt und das Kapitel der Physiotherapie verfasst und mittlerweile sehr interessiert auch eben an der Thematik und vor allem an der Versorgung dieser Patienten hier in Deutschland.
Ich glaube, die Versorgung ist auch unfassbar wichtig. Und du, Anne, hast das eben auch schon angerissen, dass das sicherlich auch nur transprofessionell optimal geschehen kann. Ich hatte schon gesagt, du hast diese DGN-Leitlinie mit konzipiert und warst auch bei der DGN in einem Podcast, wo du schon mal ganz viele Grundlagen zu diesem Erkrankungsbild nochmal rekapituliert hast. Vielleicht kannst du uns aber nochmal so ein bisschen mitgeben, was denn jetzt die Intention war, nochmal eine Leitlinie speziell zu diesem Erkrankungsbild oder zu dieser Erkrankungsgruppe zu konzipieren und zu veröffentlichen.
Ja, ich glaube, dass ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so Handlungsempfehlungen gefehlt haben bis dato, ne? Zu einem Krankheitsbild, was ja wirklich häufig ist. Also häufig in der Medizin, aber vor allem eben in der Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik und wo wir einfach viel zu wenig wissen. Das heißt, wir haben einen extremen Mangel bei den Kollegen, die schon ausgebildet sind. Aber es gibt auch einen extremen Mangel in der Ausbildung der Gesundheitsberufe und Arztberufe. Das heißt, es besteht extrem viel Unsicherheit bei uns als Behandlern. Und das führt dann dazu, dass wir das übertragen auf unsere Patienten natürlich und dann nicht erwarten können, dass die Diagnose verstehen und akzeptieren können. Das ist eben kein Problem, was Dietrich sozusagen auf die Medizin beschränkt bleibt, sondern was ein gesellschaftliches Problem ist, was mit sehr viel Falschinformationen, Stigmatisierung einhergeht. Und deswegen war es uns einfach, und wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich uns als Neurologen und Physiotherapeuten, die wir heute hier sind, aber auch Psychosomatiker, Psychiater, Psychologinnen, Ergotherapeuten, also alle, die mit diesen Patienten betraut sind, war das ein Anliegen, einfach so einen Grundstein mit dieser Leitlinie zu legen.
Mhm. Ich habe als einen wesentlichen Aspekt in der Leitlinie es auch so verstanden, dass es im Unterschied zu früher eigentlich gar keine Ausschlussdiagnose mehr ist, wenn man eine funktionelle Bewegungsstörung diagnostizieren will, sondern es gibt in gewisser Weise Positivkriterien. Man kann quasi eine funktionelle Bewegungsstörung wie fast jede andere Erkrankung in der Medizin einfach über spezifische Kriterien diagnostizieren. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen uns mitnehmen, wie so eine leitliniengerechte Diagnostik oder Diagnosestellung im Prinzip aussieht.
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst, weil das was ganz, ganz Entscheidendes ist, ne? Nirgendwo, also mir ist zumindest kein anderes Krankheitsbild bekannt, wo man sozusagen über Ausschluss versucht herauszufinden, was es ist. Und das wollten wir vor allem eben auch mit dieser Leitlinie schaffen, dass das nicht mehr gemacht wird. Also dass man eben diese Inkongruenz nicht mehr braucht, diesen klinischen Ausschluss, sondern diese Positivzeichen, die du angesprochen hast, Dietrich, das sind, also letzten Endes liegt denen allen zugrunde, diese kontext- und aufmerksamkeitsabhängige Wechselhaftigkeit der Symptome. Und zwar der Symptomart, also wenn wir bei Bewegungsstörungen bleiben, der Phänomenologie, ne, also Zittern, Verkrampfen, Verdrehen, Schwäche, Zucken, aber auch der Intensität, also wie stark das ausgeprägt ist. Ne? Und das ist eben, wie gesagt, von meinem Fokus, von meinem Aufmerksamkeitsfokus, vom Kontext abhängig. Und da gibt es sehr viele spezifische Untersuchungstechniken. Wir haben ein ganz eigenes Kapitel, wo man wirklich praktisch nachlesen kann, wie man das macht. Ja, und wir haben auch ein Kapitel, was ich sehr schön finde, in dem wir beschreiben, wie man das dann an den Mann, an die Frau, also an den Patienten, an die Patientin bringt. Ja, weil das ist ja schön, wenn wir als diagnostizierende Neurologen, Psychiater, Psychosomatiker denken, das ist eine funktionelle Bewegungsstörung, aber dann gar nicht wissen, wie wir das vermitteln. Bernhard hatte das vorhin angesprochen, ne, dass das so bei seinem Erstkontakt mit dem Patienten eben der Fall war. Und ich glaube, dass es eben was ganz, ganz Entscheidendes ist, dass wir die Patienten mitnehmen und das für die erlebbar machen. Ja, also dass die diese Wechselhaftigkeit erleben und so in der Lage sind, die Erkrankung zu verstehen und zu akzeptieren.
Ja, das heißt, du würdest jetzt bei einer Untersuchung auch eine Patientin aktiv auf diese Wechselhaftigkeit ansprechen. Also sagen, schauen Sie mal, im Moment ist das Zittern oder was auch immer so und so ausgeprägt und vor 5 Minuten haben wir uns was anderes unterhalten, da haben Sie mir über Ihre Enkel oder was weiß ich erzählt, da war das gar nicht so doll. Also du gehst da aktiv drauf ein oder wie machst du das?
Ja, Dietrich, also du hast das eben schon sehr schön pointiert geschildert und genauso würde ich es nicht machen, ehrlicherweise. Ist gar nicht böse gemeint, aber was du gemacht hast, ist ja, dass du das bewertet hast, was du gesehen hast. Ne? Und ich glaube, wir müssen den Patienten die Chance geben, dass die selber das wahrnehmen. Und das ist ganz viel Gesprächsführung und das müssen wir lernen. Das können wir nicht einfach so. Ja? Das heißt, ich würde zum Beispiel dann, wenn wir jetzt bei dem Patienten, ich glaube, du sagtest, der hat gezittert, ne? Dass man sagt, merken Sie, was gerade passiert? Gehen wir mal davon aus, Dietrich, die hat ein Zittern oder die hat ein Zittern in der rechten Hand. Dass man sagt, merken Sie, was gerade mit Ihrer rechten Hand passiert ist? Und ich beginne sehr gerne damit, dass ich die Symptome, mir das Vollbild der Symptome angucke. Also Patienten bitte erstmal zu entspannen und den Körper Chef sein zu lassen, alles rauszulassen, was raus will. Es ist häufig dann so, dass das Zittern sehr, sehr stark ist. Und das heißt, von dieser Basis des Maximum an Symptomen, da steige ich ein und mache diese Aufmerksamkeitsmodulation. Ja? Und dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt verändert sich was, frage ich die Patienten, merken Sie was? Hat sich für Sie was verändert? Manche sagen dann, nö, wieso? Weil die sind ja gerade mit ihrem Aufmerksamkeitsfokus woanders, ne? Eben nicht bei der betroffenen Körperregion. Und dann mache ich das eben auch nochmal und sage, schauen Sie mal, achten Sie mal auf Ihre rechte Hand. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Aber ich sage nicht, was ich selber sehe. Weißt du, was ich meine? Und das ist eben manchmal auch schön anhand von so Videos. Wenn man Videos von den Patienten machen darf, zum Beispiel mit dem eigenen Handy des Patienten oder der Patientin, und denen das dann zeigt und sagt, was sehen Sie auf dem Video? Weil so schaffe ich für die Patienten Schlüsselmomente. Und die sind dann anschlussfähig für Kollegen wie Christoph und Bernhard aus der Physiotherapie.
Aber das setzt ja voraus, dass die Patienten irgendeine Form von Körperwahrnehmung haben. Das ist ja nun auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, ne? Nicht nur im Bereich funktionelle Bewegungsstörung. Es gibt ja durchaus Menschen, die haben irgendwie eine sehr schlechte oder unzureichende Körperwahrnehmung. Kann man, also wenn man dem Modell folgt, kann man damit auch, oder kommt man damit weiter?
Absolut. Ja? Absolut. Also Patienten haben natürlich eine reduzierte Wahrnehmung ihres Körpers und viele nehmen die Symptome als dauerhaft wahr. Also die gehen davon aus, ich bin dauerhaft von diesen körperlichen Symptomen betroffen. Das weiß man aus Studien, wo man zum Beispiel funktionelles Zittern misst, dass das Zittern nicht immer da ist, Patienten das aber als dauerhaft erleben. Das heißt, ich muss den Patienten die Chance geben, in meiner klinischen Untersuchung das selber zu erkennen, dass das Zittern oder das andere funktionelle Symptom gerade nicht da ist. Nur wenn ich das schaffe, dass die Patienten das selber erkennen, gebe ich ihnen ein Stück weit ihre Handlungsfähigkeit zurück. Ja, und das ist eben unsere Aufgabe. Und wenn ich das nicht schaffe im Erstkontakt, dann ist das auch okay. Ja, das ist kein Muss. Aber was, glaube ich, wichtig ist, dass ich den Patienten vermittle, ich weiß, was sie haben und das ist therapierbar. Ja, da können wir mit dran arbeiten, zum Beispiel mit Physiotherapie, wo wir diese Aufmerksamkeitsverlagerung besser trainieren wollen. Und dann schaffe ich sozusagen die Tür zu öffnen in die Therapie und ich bringe den Patienten nicht dazu, dass der noch zu 10 weiteren Ärzten geht und die Diagnose wieder versucht irgendwie zu hinterfragen.
Das heißt, du, ja, quasi mit der Diagnosestellung leitest du so einen ersten therapeutischen Schritt ein, könnte man sagen. Und jetzt würde ich euch, Bernhard und Chris, auch gerne mit dazu holen. Wann kommt ihr denn dann sozusagen ins Spiel? Kurz nach der Diagnosestellung oder wann schickt ihr, ich sage es mal ganz plakativ, wann schickt euch Anne den Patienten und wann arbeitet ihr mit dem?
Also im besten Fall bringt die Verordnung mit und geht dann eben zu den Kollegen halt in die Therapie, wo halt auch die Verordnung die Diagnose der funktionellen neurologischen Störung beinhaltet. Und ein großer Einstieg, das was wir vorhin schon hatten, ist eben diese Diagnosevermittlung. Und das ist für uns auch als Therapeuten einerseits wichtig, dass wir ein Bild davon haben oder uns ein Bild machen können von dem Patienten, was hat er für ein Verständnis bereits über seine Erkrankung, Gibt es da irgendwie noch Lücken, wo er irgendwie noch anderer Überzeugung sein könnte? Weil er ja gleichzeitig dann auch eine Art Therapieakzeptanz eingehen muss. Und er muss das Krankheitsbild wirklich so verstehen, dass es nicht irgendwie um defizitäre Muskelkraft geht, wo es dann gilt, aufzutrainieren, oder dass es auch nicht darum geht, dass es eben eine Störung des Zittern ist und das jetzt unterbindet, sondern er muss es verstehen, dass es Faktoren gibt, die diese Störung triggern, hervorrufen, und vielleicht eben auch eine Wechselbarkeit gibt, wo es Momente gibt, wo er die nicht wahrnimmt oder wo er kein Tremor hat.
Mhm.
Da steigen wir einerseits mit den Patienten ein und lassen uns vielleicht vom Patienten erklären, was hat er verstanden vom Krankheitsbild.
Das kann ich genauso bestätigen. Also die Akzeptanz des Krankheitsbildes oder die Erarbeitung eines Krankheitsmodells kann auch ein Ziel sein. Und das dauert bei manchen Betroffenen etwas länger, bis dieses Modell dann tatsächlich greift. Also es ist nicht so, dass man das ein-, zweimal erklärt und die können das alle annehmen. Da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen in der Behandlung. Und in der Praxis, wie der Christoph erklärt hat, ist es eben so, da kommen die Betroffenen mit der Verordnung zur Physiotherapeutin, zum Physiotherapeuten. Und ich habe hier das Glück an der Ambulanz. Wir versuchen gerade ein integratives Modell zu erarbeiten. Das bedeutet, nachdem die Ambulanzleitung, die Dr. Ludwig, die PatientInnen vorab gesehen hat, ist der zweite Termin gemeinsam mit den PatientInnen, wo wir versuchen dann bereits gemeinsam dieses Krankheitsmodell zu erklären, zu etablieren, dass wir die gemeinsame Sprache im Sinne von einem transdisziplinären Ansatz verfolgen. Und somit weiß ich, was die Birgit hier erklärt hat, und kann das dann schon in die Physiotherapie bereits mit einbauen.
Dann vielleicht nochmal eine Frage an euch alle drei, weil auch ja so eine Verordnung an den Physiotherapeuten kann ja im Prinzip auch gut oder schlecht sein, dass ihr, Bernhard und Christoph, wisst, was auf euch zukommt. Was sollte denn da idealerweise draufstehen, dass ihr euch schon mal so ein bisschen vorbereiten könnt? Oder wollt ihr da möglichst unvoreingenommen rangehen?
Also aus meiner Sicht steht da im besten Fall die korrekte Diagnose der funktionellen neurologischen Bewegungsstörung drauf. Weil, wie Bernhard und ich vorher auch schon gesagt haben, ich sage mal so, vor 10 Jahren war das Krankheitsbild in der Physiotherapie noch absolut unbekannt. Es ist auch jetzt noch nicht weit verbreitet, aber wir haben jetzt die geeigneten Hilfsmittel, die geeigneten Studienlage, die für diese Physiotherapie spricht. Und wenn jetzt die Verordnung die korrekte Diagnose beinhaltet, dann kann man sich auf die Suche nach diesem Wissen machen, wie mit unserer Leitlinie beispielsweise. Wenn da aber jetzt eine unklare Bewegungsstörung als Diagnose darauf steht, dann wird der Patient nie korrekt therapiert werden, geschweige denn wird es so vielleicht sogar zur Verstärkung gehen, weil man dann irgendwie versucht, defizitäre Strukturen unter Aufmerksamkeit aufzutrainieren. Und das ist das, was in der Praxis genau nämlich das Gegenteil häufig zeigt, dass wenn ich mich darauf fokussiere, jetzt die Störung irgendwie beheben zu wollen, dass ich es damit verschlimmere. Und das verunsichert dann wiederum den Patienten. Also die richtige Diagnose auf die Verordnung und dann, wenn ein Therapeut den Patienten bekommt, sich schlau machen, wo finde ich Therapieinformationen dazu.
Also ich hatte euch so verstanden, dass ihr die erste Einheit dazu nutzt, um, wie gesagt, so ein bisschen Rekapitulation auch zu betreiben. Was hat der Patient eigentlich bisher von seiner Erkrankung verstanden? Und wie geht's dann weiter? Also wie arbeitet ihr mit den Patienten vielleicht auch im Unterschied zu physiotherapeutischen Aspekten, eben unabhängig von funktionellen Bewegungsstörungen? Das Wort, ja, Defizit ist ja schon häufig gefallen, wo man einfach Muskelkraft aufbauen muss, weil irgendwas kaputt war. Das ist ja jetzt vielleicht aus dem weitesten Sinne orthopädisch bedingt oder was auch immer. Es gibt ja genug Krankheitsbilder. Aber wie arbeitet ihr dann konkret? Was sind so Kernelemente eurer physiotherapeutischen Arbeit im Kontext von funktionellen Bewegungsstörungen?
Bei diesem Krankheitsbild ist Beziehungsaufbau ganz essentiell, dass wir den Betroffenen vermitteln, okay, wir sind hier die richtigen AnsprechpartnerInnen in der Physiotherapie, und durch Physiotherapie, wie man mittlerweile weiß, ist Veränderung möglich grundsätzlich. Das dürfen wir vermitteln. Und im Vergleich zu anderen neurologischen Krankheitsbildern, wenn wir jetzt den Schlaganfall als Beispiel nehmen, wo ja eine hohe Wiederholungsanzahl im Sinne der Neuroplastizität genutzt wird, um Bewegung neu zu lernen, unterscheidet sich dann die Behandlung von funktionellen neurologischen Störungen dadurch, dass wir mit Strategien aus der Verhaltenstherapie, also mit psychologischen Strategien, eine sogenannte psychologisch informierte Physiotherapie an den Patientinnen, also den Patientinnen anbieten. Also hier geht es in erster Linie um die genannten edukativen Elemente. Dann dürfen die natürlich uns in der ersten Einheit auch vorzeigen, wie sie sich bewegen. Wir analysieren die Bewegung gemeinsam und versuchen dann eben durch Ablenkungsstrategien gemeinsam detektiv zu sein und Momente zu finden, wo sich dann Bewegung unter Anführungszeichen jetzt normalisiert. Und das sprechen wir dann auch direkt an in der Therapie und versuchen auch zu ergründen, wie auch die Emotion dabei ist bei dieser Bewegung. Wie fühlt sich die Bewegung für den Menschen an, der vor uns ist? Und so ist es ein gemeinsames Bewegen in Richtung Therapieform, wo es zu einem erneuten Handlungsbewusstsein der Patientinnen im besten Fall dann kommen kann. Aber das ist kein linearer Verlauf, ja, das gibt es in der Mathematik. Wir haben hier quasi so den Toblerone-Effekt, nenne ich das immer ganz gern, also ein Auf und Ab, wie bei jedem anderen Krankheitsbild auch selbst. Und ist so ein Moment gefunden, wo sich die Bewegung normalisiert, dann nutzen wir das, verändern das. Es könnte sein, dass jetzt zum Beispiel ein Gen nicht möglich ist, weil es eine funktionelle Gangstörung gibt. Aber wenn wir jetzt die Menschen fragen, gehen Sie mal ein bisschen tanzend, dass durch dieses andere Netzwerk ein tanzendes Gangbild oder Laufen plötzlich möglich ist. Und das ist natürlich dann auch eine sehr spezielle Erfahrung für die Betroffenen. Und diesen Einstieg nutzen wir und verändern dann und versuchen, diesen dann alltagstauglich zu gestalten.
Genau, Toblerone-Effekt, du hast es ja gerade auch schon gesagt, heißt aber auch, dass es durchaus Rückschläge geben kann, ne? Eben nicht linear, sondern dass es Phasen gibt, wo was besser läuft, aber sich auch mal wieder zurückentwickeln kann, in Anführungsstrichen. Das kalkuliert ihr ein und das ist Teil eurer täglichen praktischen Erfahrung.
Genau, das würde ich als ganz wichtiger Punkt bezeichnen, dass das eben Alltag des Krankheitsbildes ist. Auch diese Inkonsistenz der Symptomatik, wo dann die Patienten nicht verstehen, manchmal ist es weg, manchmal ist es da. Ich habe unter gewissen Momenten bin ich vielleicht eben komplett handlungsfähig und unter gewissen Momenten habe ich die Handlung nicht. Dass sie beginnen zu verstehen, unter welchen auslösenden und unterhaltenden Faktoren geschieht mir das. Das heißt, diese Reflexionsarbeit für die Patienten ist auch ein Teil unserer physiotherapeutischen Tätigkeit, ihnen das beizubringen, beispielsweise in 24-Stunden-Alltag mal zu reflektieren und zu sehen, wo gibt es Momente, wo ich mehr Handlung habe, wo gibt es Momente, wo ich weniger Handlung habe und mit denen das auch bespreche. Und in der Praxis zeigt sich ganz oft, dass es im Therapieraum super funktioniert. Das ist ein geschützter Bereich, das ist eine gute therapeutische Beziehung. Und dann geht er mit dem ÖPNV wieder auf den Heimweg und steht dann plötzlich vor 100 Menschen an der S-Bahn und auf einmal ist die Gangstörung wieder vorhanden, weil sich das Setting verändert hat. Und diese Veränderung, die müssen wir besprechen, auch in der Physiotherapie. Also es ist in der Art und Weise auch eine sprechende Bewegungstherapie, könnte man vielleicht das so bezeichnen.
Ich hätte auch gedacht, dass dieses extrem reflexive Verhalten durchaus auch Elemente einer Psychotherapie mit beinhaltet. Und wir hatten ja vorhin auch schon angerissen, dass es ja eine transdisziplinäre Arbeit mit den Patienten und Patienten ist, eben ärztlich, physiotherapeutisch, aber auch mit Kollegen der Psychotherapie oder vielleicht auch Logo- und Ergotherapie. Wie sehr kann dieses integrative Arbeiten oder vernetzte Arbeiten tatsächlich in der Versorgungsrealität gelebt werden?
glaube, was da entscheidend ist, Dietrich, ist, dass es auch jemanden gibt, der das so ein bisschen koordiniert. Weißt du, also dass nur viele Disziplinen, die an einem und demselben Patienten, Patientin arbeiten, bedeutet nicht Interdisziplinarität. Das kann im schlimmsten Fall monodisziplinäres Arbeiten von jedem Einzelnen sein und jeder bespricht mit dem Patienten was anderes. Das heißt, entscheidend ist, und das haben wir häufig im stationären Setting schon ganz gut etabliert, aber wir drei haben auch festgestellt in so Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, dass es auch im teilstationären und ambulanten Setting in anderen Krankheitsbildern wie dem Schmerz zum Teil schon etabliert ist. Ja, und da ist es ja eben auch was wir kennen und was wir vielleicht übernehmen können. Das heißt, für mich in meinem Praxisalltag, wenn ich jetzt niedergelassene Neurologin wäre, bedeutet das, wenn ich einen Patienten mit einer funktionellen Bewegungsstörung sehe, dann reicht es nicht, dass ich sage, das ist die Erkrankung und der Patient kann das akzeptieren, gehen Sie zum Physiotherapeuten oder Therapeutin, sondern ich muss auch sicherstellen, dass der Physiotherapeut diese Erkrankung versteht oder zumindest gewillt ist zu arbeiten. Und was ich gemerkt habe, was gut funktioniert, ist mein Arztbrief und auch schon Infomaterial für die Therapeuten mitzugeben und zu sagen, der Therapeut, die Therapeutin kann mich gerne anrufen. Ja, wenn der oder die Fragen hat, dann bin ich da und kann das sozusagen realisieren. Jetzt bin ich in einem Setting, wo ich eine Spezialambulanz habe. Das ist vielleicht nicht für jeden niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie möglich, aber solche Spezialambulanzen gibt es mittlerweile mehrere in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, auch in anderen Ländern natürlich, aber ich bleibe jetzt mal im deutschsprachigen Raum. Und da ist es, glaube ich, sehr schön, wenn wir da einfach miteinander sprechen, ne? Und das nicht voraussetzen, dass der andere wird schon irgendwie wissen, um was es geht.
Ja, du hast ja gerade das Thema Schmerz selber angerissen, kenne ich aus meiner Weiterbildung auch, eben so ein, in dem Fall multimodales tagesklinisches Therapiekonzept. Das ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand an Versorgungsstrukturen verknüpft, muss man sagen. Und ich hatte jetzt so verstanden, Anne, klar, es gibt so ein paar universitäre Spezialambulanzen und du selber hast natürlich jetzt auch eine profunde Erfahrung auf dem Gebiet, die vielleicht auch nicht jeder neurologische Kollege mitbringt. Wo siehst du denn so die größten Hürden in der Versorgung oder wo müsste es da, also was müsste passieren, dass die Versorgung dieser offensichtlich ja häufigen Erkrankung besser wird?
Also ich glaube, was wir brauchen ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Patienten arbeiten, das abbilden können. Ja, das heißt, dass ich in der Neurologie, egal ob ich in der Praxis, aber vor allem auch stationär, Akutneurologie, wenn ich das mache, dass ich abbilden kann, ich habe diese Patienten hier, ich habe mit denen den und den Aufwand sozusagen. Ja, das ist, findet ja aktuell auch nicht statt, auch in den Reha-Kliniken, ja, in den neurologischen Reha-Kliniken, die ja zum Teil gut ausgestattet wären, um diese Patienten mit zu behandeln, gerade mit den vielen körperlichen Beschwerden. Das heißt, wir müssen erstmal, also mit der Leitlinie haben wir so eine Struktur geschaffen und das sind viele Empfehlungen. Aber damit es in die Praxis kommt, brauchen wir einfach von Entscheidungsträgern sozusagen, wie du auch gesagt hast, die Grundlage, dass man diese Strukturen schaffen kann, dass man das besser abbilden kann. Und was jeder Einzelne sozusagen machen kann, auch im ambulanten Bereich, ist, dass man wirklich im Kontakt mit den Kollegen bleibt. Und wenn ich jetzt im stationären Setting arbeite, ist das viel einfacher als im ambulanten. Aber auch da ist das möglich. Und wenn es mir selber nicht möglich ist, Dietrich, und ich sage, ich schaffe das hier nicht, dann kann man, so wie bei anderen Krankheitsbildern, eben wirklich in so Spezialambulanzen, die Bernhard ja auch geschildert hat, ne, die er hat mit Birgit Ludwig zusammen, oder die wir haben, die es aber auch in der Charité gibt, die es in Essen gibt, die es in Bochum gibt, in München. Also es gibt mittlerweile sehr viele Kliniken, die sich auch darauf spezialisieren. Dann kann ich dahin überweisen und dann können sozusagen die Kollegen in den Spezialambulanzen auch diese Kommunikation nochmal mit übernehmen.
Und fairerweise muss man ja auch sagen, diese Zusammenarbeit und das in Kontakt bleiben lohnt sich natürlich nicht nur beim Thema funktionelle Bewegungsstörung, sondern auch bei der Schlaganfallnachsorge, beim MS-Patienten oder beim chronischen Kopfschmerz, ne, wo eben, also eigentlich bei allen Krankheitsbildern, die transprofessionell behandelt werden müssen, idealerweise. Ne? Okay, also es geht um Netzwerkbildung, um im Austausch bleiben. Was mich auch nochmal interessieren würde, die Vermittlung von funktionellen Bewegungsstörungen in der Ausbildung? Einerseits natürlich bei uns an im Medizinstudium, aber auch bei euch in eurer Ausbildung, Bernhard und Christoph. Und ich weiß noch, also ich würde mal platt sagen, das war jetzt kein großer Teil im Studium, weder in der Neurologie, auch nicht in der Psychosomatik, soweit ich mich erinnere. Und ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail daran erinnern, wer das genau war, als ich das erste Mal mit einer funktionellen Bewegungsstörung konfrontiert war. Aber wir Neurologen versuchen ja immer so ein Muster zu denken und Mustererkennung zu betreiben. Und ich weiß noch, dass ich in gewisser Weise irgendwie entrüstet war, dass ich eine Patient vor mir hatte mit einer Bewegungsstörung, die sich diesem Musterkonzept halt irgendwie entzogen hat, und die Bewegungsstörung war in kein Muster einzuordnen. Das hat mich erstmal total irritiert, weil ich es natürlich auch irgendwie nicht gelernt hatte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anne. Du bist ja nun auch an der Hochschule noch tätig. Hat sich da grundlegend was geändert in der Ausbildung von Medizinstudierenden, wenn die mit funktionellen Bewegungsstörungen konfrontiert sind?
Ja, also ich glaube schon, Dietrich, ich wollte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, wenn du mir das erlaubst. Du hast gesagt, als du dies gesehen hast, diesen Patienten, da warst du so ein bisschen entrüstet, weil sich dieser Patient oder diese Patientin nicht in diese Muster einordnen ließ. Letzten Endes liegt der Fehler bei uns, weil wir es nicht geschafft haben, uns mit diesem Muster vertraut zu machen.
Ja, klar, meinte ich ja auch.
Ich weiß, dass du es so meintest, aber das ist ganz oft so, dass Patienten vermittelt kriegen, du passt nicht. Du passt nicht in dieses Muster, was ich gelernt habe, für was ich ausgebildet wurde. Und ich weiß, dass wir das nicht wollen, den Patienten das eigentlich nicht vermitteln wollen, aber das ist ganz oft das, was bei den Patienten ankommt. Das heißt, damit schlägt man schön den Bogen zu deiner eigentlichen Frage. Das heißt, wir sind als Experten für diese Erkrankung, also Bernhard, Christoph, ich, aber auch viele andere, verpflichtet dazu, unser Wissen an die sozusagen jüngere Generation, das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber an Leute, die gerade in der Ausbildung sind, im Studium sind, das weiterzugeben. Ja? Das heißt, nicht nur in der neurologischen Bewegungslehre den Parkinson, die Dystonie, die Ataxie, den Myoklonus zu lernen, sondern auch die funktionellen Störungen. Und genauso in anderen Bereichen der Medizin, sei es Innere, sei es Urologie, sei es Gynäkologie, sei es Pädiatrie, dass wir diese Krankheitsbilder mitdenken und nicht als so ein Rest, der da übrig bleibt, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, sondern als etwas, was ganz, ganz zentral in der Medizin ist, was ganz, ganz zentral unser aller Körperfunktion angeht. Ja, also diese Krankheit führt uns ja immer allen vor Augen, was wir ja auch selber kennen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, dass Körper und Psyche, Geist nicht getrennt ist, sondern sich gegenseitig beeinflusst. Und ich glaube, wenn wir das zulassen, dass das eben krankhaft verändert sein kann und uns, wenn wir das schaffen, das zu integrieren in die Fort- und Weiterbildung und das als etwas ganz Normales, ein ganz wichtiger Bestandteil in der Medizin eines jeglichen Krankheitslehrenbildes sozusagen mit zu integrieren, dann ist viel gewonnen, weil das baut Vorurteile und das baut auch Angst ab bei Behandlern,
ja,
bei Behandlerinnen.
Ein Punkt kurz dazu noch. Ich glaube einfach, das ist ja nun irgendwie auch schon weit über 20 Jahre her, ne? Ich glaube, das war damals auch irgendwie noch so eine Erkrankungsgruppe, die so ein bisschen zwischen den Welten war, ne? Da hat sich eigentlich keiner richtig für zuständig gefühlt und das hat sich natürlich auch in der Lehre niedergeschlagen, ne? Und das, was du gesagt hast, ist ja auch wichtig, dass es funktionelle Störungen eben auch in ganz anderen medizinischen Fächern gibt, ne? Auch in der inneren Medizin oder was weiß ich wo, ne? Also das ist im Prinzip ja breit sozusagen im Studium über alle Fachdisziplinen weg irgendwie in die Lehre Eingang finden sollte. Aber wie ist es denn bei euch, Bernhard und Christoph? Spielt das in eurer Ausbildung eine Rolle oder wird das auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
Ich starte vielleicht mal so, also von 20 Jahre her, als wir ein Studium abgeschlossen haben, da war das kein Thema. So, ne? Und dann hat man plötzlich irgendwann mal im Patientenkontakt eben, wie du das auch geschildert hast, ein Krankheitsmuster gesehen, was man vorher nicht kannte. Ich war dann eher nicht verunsichert, sondern ich war eher fasziniert, weil jetzt sehe ich was ich nicht gelernt habe. So. Und habe dann einerseits erst im Tun beziehungsweise Jahre später verstanden, was ich da eigentlich gesehen habe. So. Und Ich glaube, dass aber das, was Anne vorhin auch gesagt hat, dass das viele Kollegen eben verunsichert und auch verängstigt. Ich habe dann etwas, was ich nicht kenne, das kann ich nicht behandeln. Und das ist so schade, weil es eigentlich ein behandelbares oder ein beeinflussbares Krankheitsbild ist. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr ist es auch in der Gesellschaft angekommen. Die Leute werden gehört, das ist es halt auch, die werden nicht weitergereicht. Und je mehr vom Gesundheitswesen Beteiligte davon erfahren, und wenn es nur so ist, ah ja, das habe ich schon mal gehört, dann hilft das. So, ja. Also es ist ganz wichtig, dass wir heute darüber reden, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es dann irgendwann auch in der Ausbildung Fuß fasst, auch mit den aktuellen therapeutischen Mitteln. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Bernhard, war. Du hast ein anderes Bildungssystem.
Bei mir ist es ähnlich lange her wie bei dir, lieber Christoph. Und es gab auch bei uns, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, in keinem Unterricht das Thema der funktionellen Störungen oder funktionellen neurologischen Störungen. Und auch derzeit ist es so, dass es kurz angesprochen wird momentan an den Fachhochschulen und Hochschulen, aber das jetzt eben dieses Wissen, dieses um dieses Krankheitsbild gibt, noch nicht adäquat vermittelt wird. Und das ist auch ein Ziel, glaube ich, von uns allen, dass wir hier die Ausbildung weiterbringen, dass wir auch die Institutionen mit Informationen füttern, sobald die zur Verfügung stehen. Hier gibt es auch die Arbeitsgemeinschaften in Deutschland und in Österreich für funktionelle neurologische Störungen, die hier eine super Arbeit leisten. Und ich hoffe, dass in naher Zukunft dann das Krankheitsbild entsprechend in den Ausbildungsstätten adressiert wird. Was es vereinzelt gibt, eine Kollegin aus der Schweiz, die Rosanne Bruins, die bietet in Linz, das ist in Oberösterreich, doch ein Stück von Wien weg, einen Kurs an für funktionelle Bewegungsstörungen. Ich glaube, funktionelle neurologische Störungen, sie hat ein paar andere auch dabei. Das ist derzeit, was es an zusätzlicher Weiterbildung für die PhysiotherapeutInnen gibt.
Gut, wenn wir so ein bisschen zum Ende des Gesprächs kommen, würde ich von euch noch gern wissen, auf welchen Aspekt sollten behandelnde Therapeutinnen, Ärzte und Ärzte dann einen besonderen Fokus in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit funktionellen Bewegungsstörungen legen? Was würdet ihr aus eurer persönlichen Sicht nochmal anbringen wollen?
Ich glaube, so die Grundlage von alledem, was wir gesagt haben, ist, dass man versteht, dass es keine Ausschlussdiagnose ist. Dass es eine Erkrankung ist, die man anhand von positiven Kriterien diagnostiziert. Und dass es ganz entscheidend ist, dass nicht nur wir als Behandler sozusagen die Diagnose stellen, sondern dass die Patienten das verstehen, ne, und dass sie das akzeptieren können. Das ist das Allerentscheidendste, ja, dass sie therapierbar sozusagen werden und nicht weiter nach anderen Diagnosen suchen. Und das hatten Christoph und Bernhard schon angesprochen, dass es ganz, ganz viel eben auch um Beziehungsaufbau geht. Und dass viele eben sehr viel Ablehnung im Gesundheitssystem erfahren haben. Das heißt, das muss ich immer wissen, wenn ich im Erstkontakt mit diesen Patienten stehe, dass die vielfach ganz verunsichert sind, sich da vielleicht auch eine gewisse Wut aufgebaut hat, dass die vielleicht ohnehin aufgrund der Erkrankung Schwierigkeiten im Beziehungskontakt haben. Das heißt, dass dieser Beziehungsaufbau zum Teil im Erstkontakt entscheidender ist, als die Patienten sagen, ja, Sie haben recht, ich habe eine funktionelle Störung. Jetzt, wo Sie mich darauf hinweisen, habe ich auch gesehen, dass der Tremor sozusagen aufmerksamkeitsmodulierbar ist. Ja? Das heißt, erstmal geht es darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und dann wirklich, dass die Diagnose verstanden und akzeptiert wird. Denn nur dann, wenn ich weiß, was ich habe und das akzeptieren kann, gehe ich auch in die Therapie.
Ich würde das ergänzen, dass wir als Therapeuten einen entscheidenden Punkt mitnehmen, dass der Patient zum Experte seiner Erkrankung wird. Das heißt, die Patienten ähneln sich, die sind aber nie identisch. Wie gesagt, diese Mustererkennung, die wir vorher hatten, gibt es nicht. Und die Verständnisse und die Möglichkeiten, die der Patient mitbringt, sind so unterschiedlich. Also dieses Individuelle ist ein entscheidender Punkt, dass man sich darauf einlässt. Bernhard hatte vorhin auch die Emotion genannt, die ist auch sehr individuell, die Emotion. Und dass der Patient nachher einerseits seine Therapieform, seine Therapiestrategien selbstständig versteht und entwickeln kann. Weil das Schlechteste, was wir wollen, ist eine Abhängigkeit erzeugen, dass es nachher in einer Dauertherapie endet und es eigentlich für sein Konstrukt alles passt. Ich habe da jemanden, der kümmert sich um mich, aber ich gehe an der Grundsubstanz, nämlich auf die Detektivarbeit, gehe ich nicht ein. So, also die Patienten sollen bei uns lernen, selber mit dieser Situation wieder zurechtzukommen.
Das heißt aber auch, ganz kurz, Bernhard, das heißt aber auch für mich, dass ihr die Leute aus so einer Passivität rausholen wollt, ne? Dass sie wirklich aktiv an der Therapie mitarbeiten.
Genau. Die aktive Therapie ist quasi unser Fundament. Selbstbestimmt handeln zu können, Möglichkeiten mitzugeben, wie Übungen in der Therapie auch zu Hause umgesetzt werden können, ein Programm zu haben, im besten Fall ein Workbook zu haben, wo ich weiß, wie gehe ich mit Rückschlägen um, welche Strategien habe ich, um im Alltag wieder funktionieren zu können. Das war quasi die beste derzeit verfügbare Kombination der Evidenz auch aus der Leitlinie, die wir da zusammengetragen haben. Und die Verunsicherung bei den TherapeutInnen ist etwas, was wir auch sehr oft mit Kolleginnen diskutieren. Also hier kommt ein Krankheitsbild, das ich vielleicht zum ersten Mal sehe, das ich in der Ausbildung nicht gehabt habe. Und die Verführung sehr groß, auch mal passive Techniken anzuwenden, weil ich die halt gut kann als Therapeut, weil ich mich da selbst sicher fühle. Aber das ist bei diesem Krankheitsbild eher potenziell gefährlich, auch eine Konifizierung dadurch zu bewirken, weil einfach dieses Selbstaktivwerden fehlt. Und das wäre noch etwas, was ich vielleicht zum Schluss auch mitgeben möchte, zusammen mit dem, dass diese Menschen einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben. Die haben eine Geschichte, es gibt vielleicht traumatische Erlebnisse, psychiatrische Kofaktoren, die wir berücksichtigen müssen. Und jeder hat ein individuelles Tempo bei dieser Erkrankung und bei diesem Heilungsweg. Und sehr häufig rede ich mit Kolleginnen, die dann sagen, ja, die Patientinnen konnten es bei mir gut und wie der Christoph gesagt hat, sobald sie dann bei der Tür raus sind, ging es nicht mehr und es braucht Zeit, dass diese Strategien umgesetzt werden können, aber auch mit dieser Zeit und mit Rückschlägen würde das nicht bedeuten, dass meine Therapie, die ich mit den Menschen gestalte, nichts wirkt, sondern dass es das Dasein als Therapeutin, als Therapeut schon ein wichtiges Therapiemittel ist, um die Krankheit zu begleiten.
Lieber Bernhard, lieber Christoph und liebe Anne, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Das war ein super interessantes Gespräch. Ich glaube, ich hätte auch noch Fragen für mindestens nochmal 45 Minuten gehabt. Vielleicht setzen wir das an anderer Stelle mal fort. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war auch wirklich, wirklich klinisch relevant. Und bei allen da draußen bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund! Bis zum nächsten Mal. Ciao.